In meiner täglichen Arbeit ist es so, dass wir jeden Morgen Andachten machen. Das ist in unserer christlichen Schule so vorgesehen, dass wir den Tag mit dem Wort Gottes beginnen. Und ich habe immer wieder Bibelstellen und Worte aus dem Johannesevangelium zitiert. Ob bewusst oder unbewusst, immer wieder kehrte ich zu diesem Johannesevangelium zurück und ich sehe da eine gewisse Klarheit und Tiefe, so eine besondere Stärke der Aussagen, die mir da helfen in meiner Arbeit. Und auch viele Ratgeber sagen, wenn man die Bibel noch nicht wirklich kennt und sie kennenlernen möchte, dass man bei Johannes anfangen sollte. Ja, oft gibt es auch gerade so eine kleine dünne Ausgabe des Johannesevangeliums, zum Weitergeben, zum Mitnehmen, weil eben so viele prägnante Worte und Aussagen dort zu finden sind. Und daher habe ich mich entschlossen, in der kommenden Zeit mich mit diesem Buch auseinanderzusetzen und chronologisch durch dieses Buch zu predigen. Ja, also der Jörg hat sein eigenes Buch und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich durch das Johannesevangelium gehe. Ich möchte heute einiges zur Entstehung, zum Hintergrund sagen und dann auf die ersten 5 Verse eingehen. Also es wird nicht unbedingt so sehr viel oder der Schwerpunkt wird mehr auf der Apologetik liegen. Das heißt hier, was ist die Grundlage dieses Evangeliums? Dazu gleich noch mehr. Zur Verfasserschaft. Also die alten Quellen sind sich einig, dass der Verfasser dieses Evangeliums, der Jünger Johannes ist, der Sohn des Zebedäus, einer der 12 Jünger, und er wird auch als Lieblingsjünger Jesu bezeichnet. Die Eltern hießen, wie wir schon gehört haben, der Vater war der Zebedäus und die Mutter Salome. Und die beiden lebten in Bethsaida am See Genezareth und Zebedäus war ein Fischer. Wir finden auch Hinweise, dass Zebedäus einige angestellte Arbeiter hatte. Davon können wir oder daraus können wir ableiten und daraus schließen, dass er vermutlich nicht zu den Ärmsten gehört. Also wenn er einige Mitarbeiter hatte, war er wahrscheinlich einer, dem es etwas besser ging. Wir lesen in Johannes 21, Vers 24, schon gegen Ende, das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Also Johannes nennt sich selbst nicht. Ja? Und doch schreibt er sehr, als ob selbstbewusst oder sehr in einem Stil, dass man merkt, ich habe es nicht nötig, meinen Namen zu nennen. Jeder weiß, wer hier schreibt. Oder in Johannes 13, in Vers 23 heißt es, einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. In diesem winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von wem er rede. Das ist ein Auszug vom Abendmahl. Und der Name von Johannes wird immer wieder oft in Kombination mit Jakobus und Petrus genannt, zu diesem engsten Kreis der Jünger. Und wir können nach dem Ausschlussverfahren gehen und schauen, okay, Johannes nennt sich selbst nicht, aber wir haben ja Stellen aus den anderen Evangelien und dann wird ganz klar, dass hier Johannes gemeint sein muss. Jakobus wurde ja im Jahre 44 nach Christus enthauptet und er kann somit nicht der Verfasser dieses Evangeliums sein, der ja auch ein Sohn des Zebedäus war. Somit bleibt nur Johannes übrig. Wir sehen aber auch anhand des Sprachstils, des Schreibstils und dem Sprachcharakter, der auch in seinen Briefen vorkommt, dass es Johannes ist, der dieses Buch geschrieben hat. Und er ist somit ein Augen- und Ohrenzeuge dessen, was geschehen ist. Das sind so die internen, also schriftinternen Belege für seine Verfasserschaft. Aber es gibt auch externe Hinweise und Belege. Auch die alten kirchlichen Quellen sagen, dass Johannes dieses Buch geschrieben hat. Der Kirchenvater Polycarp, er lebte von 69 bis 155 nach Christus, er schreibt, dass er Johannes persönlich kannte. Ja? Und Polycarp hatte einen Schüler, der Irenäus hieß, und Polycarp hat ihm ausdrücklich gesagt, dass Johannes dieses Evangelium verfasst hat. Ein anderer Bischof von Hierapolis mit Namen Papias, er sagt, dass Johannes ein Evangelium geschrieben hat. Und andere Quellen sagen sogar, dass Papias derjenige war, der dieses Evangelium aufgeschrieben hat. Johannes war schon ziemlich alt, als dieses Evangelium verfasst wurde. Er brauchte Hilfe und so ist das durchaus naheliegend davon auszugehen, dass Papias ihn dabei unterstützt hat. Wann genau wurde dieses Evangelium geschrieben und wo? Wir haben schon gehört, dass das Johannes sehr spät verfasst hat. Wir sehen, es gibt einige Hinweise, die darauf hindeuten, wie alt es ist. Und zwar, das Evangelium kennt schon die Gemeinde. Ja, es gibt einige Schrifthinweise. Und außerdem wissen wir, dass die Judenchristen schon vor 70 vor Christus, nach Christus, also kurz vor der Zerstörung Jerusalems, Jerusalem verlassen haben. Sodass man davon ausgeht, dass das Evangelium ungefähr im Zeitraum von 80 bis 90 nach Christus geschrieben worden ist. Und andere Quellen sagen, dass Johannes, nachdem er Jerusalem verlassen hatte, nach Ephesus ging und dort in der Gemeinde diente, die Paulus gegründet hatte. Und es gibt Quellen, die sagen, dass die Ältesten in Ephesus und der Apostel Andreas ihn darum gebeten haben, dieses Evangelium niederzuschreiben. Ja, nun zu den besonderen Merkmalen dieses Buches. Selbst wenn man sehr oberflächlich dieses Evangelium liest, merkt man, dass es sich irgendwie von den anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, die man auch die synoptischen Evangelien nennt, unterscheidet. Die synoptischen Evangelien fangen mit so einem historischen Bericht an und haben einen thematischen Schwerpunkt. Während es beim Johannesevangelium eher darum geht, das Geschehene zu deuten, zu erklären. Es gibt ja Menschen, wenn sie etwas Besonderes erleben, es sofort weitergeben, sofort anderen weitererzählen. Und es gibt Menschen, die erst einmal das, was sie erlebt haben, erstmal versuchen zu verdauen, zu verstehen, vielleicht Hintergründe zu erfahren. Und Johannes scheint eher zu der zweiten Kategorie von Menschen zu gehören. Er hat es sehr spät verfasst und hat in dieser Zwischenzeit gewiss viele Gespräche geführt, hat darüber nachgedacht, welche Bedeutung hatte das Leben Jesu auf dieser Erde. Sodass wir einen tiefen Einblick in die Person und das Wirken Jesu gewinnen. Und davon profitieren wir. Er ist somit einer, der das, was die anderen Evangelisten geschrieben haben, ergänzt durch einige Stellen, die überhaupt nicht in den anderen Evangelien erwähnt werden und gleichzeitig auch deutet. Also es ist eine interessante Mischung aus Augenzeugenbericht und einer Deutung, die vom Heiligen Geist gewirkt ist. Und es ist ja auch Tatsache, dass viele Bibelstellen oder viele Verse aus dem Johannesevangelium bei uns Christen eine besondere Bedeutung haben. Für mich ist zum Beispiel Johannes 11,25 für mich der Lieblingsvers, wo die Zusage kommt, dass wer an Jesus glaubt, auch im Tod nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat, das wir im Zusammenhang von der Geschichte mit Lazarus sehen. Aber es gibt noch viele weitere Gründe, warum das Johannes-Evangelium so beliebt ist. Es ist das Evangelium der Liebe. Es stellt die unermessliche Liebe Gottes zum Menschen, zu dem verlorenen Menschen dar. Zum Beispiel Johannes 3,16, der goldene Vers. Aber es schließt auch den Bogen am Ende des Buches mit der Frage an Petrus in Kapitel 21, hast du mich lieb? Ja, Johannes spricht sehr viel von der Liebe und es endet auch mit dieser wichtigen Frage. Es ist ein Evangelium der Seelsorge. Wir finden in diesem Evangelium viele seelsorgerische Gespräche. Seelsorgerliche Gespräche mit Nikodemus in der Nacht, mit der Samariterin am Brunnen. Er führt besondere Gespräche mit seinen 12 Jüngern. Und auch mit Pilatus führte ein Gespräch. Weitere Merkmale wären, dass zum Beispiel das Wort Juden bei ihm sehr häufig vorkommt. In allen anderen drei Evangelien kommt das Wort Juden insgesamt nur 5-mal vor. Alleine im Johannesevangelium kommt es 60-mal vor. Also da ist schon eine gewisse Gewichtung vorgenommen worden. Es werden in diesem Evangelium nur 8 Wunder beschrieben. Das ist nicht viel im Vergleich zu den anderen Evangelien. Allerdings werden diese sehr ausführlich behandelt und haben die Absicht, die Sohnschaft oder die Gottessohnschaft Jesu zu unterstreichen und zu betonen. Origenes, ein Kirchenvater aus dem 2. und 3. Jahrhundert, schreibt, dass das Johannesevangelium das erste unter den Evangelien ist, obwohl es ja zeitlich gesehen das letzte ist. Er schreibt, um dieses Evangelium zu verstehen, muss man selbst wie einst der Verfasser an der Brust Jesu geruht haben. Und Martin Luther schreibt, das ist das wahre, rechte Hauptevangelium, einzigartig und frei. Und es ist den anderen bei weitem vorzuziehen und überlegen. Interessant, diese Feststellung von Martin Luther. Er hat sich dabei gewiss etwas gedacht. Ja, was ist der Zweck und das Ziel dieses Buches? Wir finden zwei Absichten in Johannes Kapitel 20, den Vers 31. Wir haben also einen ganz konkreten Hinweis, was mit diesem Buch beabsichtigt ist. Dann lesen wir Folgendes. Diese aber, also die Zeichen, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also zum einen soll der Glaube an Jesus Christus gestärkt und gefördert werden. Also es ist eine evangelistische Absicht, die wir hier sehen. Der Glaube an Jesus Christus bringt hier ewiges Leben. Der Glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Das Wort Glauben selbst kommt in diesem Evangelium fast 100 Mal vor. Viel mehr als in den anderen Evangelien. Und Johannes liefert in diesem Evangelium die Gründe für den rettenden Glauben. Und er will auch ihnen zusichern, dass die Folge dieses Glaubens das ewige Leben ist. Wie beispielsweise Johannes 1, Vers 12. Das Johannesevangelium hebt auch die göttliche Seite an Jesus besonders hervor. Wie ich schon gesagt hatte, es soll die Gottessohnschaft unterstreichen. Deswegen ist auch das wichtigste Wort in diesem Buch Sohn Gottes. Jetzt haben wir die evangelistische Absicht. Und die zweite Absicht ist apologetischer Natur. Das heißt, dieses Johannesevangelium dient zur Verteidigung des Glaubens. Es gab damals viele verschiedene Irrlehren, die die Christenheit beunruhigten und verwirrten, sodass Johannes auch da seine Aufgabe sah, dagegen vorzugehen. Zum Beispiel gab es die Johannesjünger, die Jesus nicht nachfolgen wollten. Die sagten, Johannes ist wichtiger als Jesus. Und heute gibt es auch verschiedene Sekten und Strömungen, die irgendwelche Gurus haben, irgendwelche Anführer, die mindestens genauso wichtig sind wie ihr Lehrbuch oder was sie auch immer lesen. Es gab damals eine Lehre, die sogenannten Ebioniten. Die sahen in Jesus nur den Sohn der Maria und des Josef und haben gesagt, dass Jesus später die Würde des Christus empfangen hat, also im Laufe seines Lebens. Es gibt ähnliche Lehren heute oder Gedanken, zum Beispiel die Theologie der Entmythologisierung. Mythologisierung, ein schweres Wort. Ein bekannter Vertreter ist Bultmann. Es gab eine andere Lehre, die Kerentianer, die sagten, dass Jesus nur ein gewöhnlicher Mensch war, der sich in einem bestimmten Augenblick mit dem himmlischen Christus in Verbindung setzte. Und ähnliche Lehren gibt es heute, zum Beispiel die sogenannte Christengemeinschaft oder die anthroposophische Gesellschaft. Den zweiten Begriff habt ihr vielleicht schon mal gehört unter dem Namen Rudolf Steiner. Ja, nach seinem Prinzip, nach seiner Lehre, Philosophie oder Esoterik wurden die Waldorfschulen aufgebaut. Es gab auch die Doketen, eine andere Lehre, die sagte, dass der Leib Christi auf dieser Erde nur ein Scheinleib war, im Prinzip ein Fake-Leib, eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ähnliches Gedankengut finden wir in der sogenannten christlichen Wissenschaft, auch bekannt unter Scientology. Ja, auch sehr vertreten, sehr prominent in den USA. Diese ganzen neuen, modernen Irrlehren haben eigentlich ihren Kern und Wurzeln in den frühen Irrlehren des 1. bis 4. Jahrhunderts. Und Johannes verbindet eben diese evangelistische Absicht mit der apologetischen. Er möchte seine Leser davon überzeugen, dass Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person war. Er sagt, Jesus ist der verheißene Messias, der Erlöser der Welt. Und das Thema heute ist, habe ich so überschrieben, ich habe darüber nachgedacht, wie ich das formulieren könnte, weil es apologetisch sich orientiert. Ich habe es so genannt, Jesus Christus ist der ewig existierende Sohn Gottes. Nun kommen wir zum Text. Johannes Kapitel 1, die ersten 5 Verse. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die anderen Evangelien setzen am Anfang ihrer, also in der Einleitung, Jesus in ihr historisches Umfeld, zum Beispiel durch einen Stammbaum. Das ist irgendwo auch eine Legitimation, warum es überhaupt sich lohnt, sich mit dieser Person zu beschäftigen. Hier geht Johannes ganz anders vor. Er setzt hier an den Anfang dieses Evangeliums einen Prolog, also im Prinzip so etwas wie ein geistliches Vorwort. Es beginnt in Vers 1 und endet in Vers 18 des ersten Kapitels. Es hat einmal die Funktion einer Einleitung in das Evangelium, gleichzeitig aber ist es schon so etwas wie ein Extrakt, wie eine Quintessenz des gesamten Inhalts des Buches. Zum einen leitet es ein, gleichzeitig ist das die Grundlage und auch schon eigentlich die Gesamtaussage dieses Buches, das wir hier finden. Und dieser Abschnitt, gerade hier im Kapitel 1, ist einer der häufigst, am meisten zitierten Texte des Neuen Testamentes. Und viele Menschen haben sich mit diesem Text beschäftigt, sogar Goethe. Es kommt immer wieder in der Literatur vor und viele Menschen haben sich schon Gedanken gemacht, was das für sonderbare Aussagen sind, die sie hier finden. Und das ist eigenartig, denn diese Sätze sind im griechischen Grundtext so einfach gehalten und doch von so einer unerschöpflichen Tiefe. Sie sind sehr knapp, aber doch rhythmisch und fast schon psalmartig. Und doch brauchen sie eine Erläuterung, eine Erklärung. Und nur durch den Kontext des Alten und des Neuen Testamentes entfalten sie ihre gesamte Bedeutung. Und das Unterthema, die ersten 2 Verse, könnte man so beschreiben, die ewige Existenz des Sohnes Gottes, Jesu Christi. Und wir haben gelesen, und das ist der Vers, den ihr hier seht, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Der Ausdruck im Anfang, der kommt uns bekannt vor. Denn die Genesis, das erste Buch Mose, beginnt mit dem gleichen Ausdruck. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Johannes verwendet diesen Ausdruck ganz bewusst. Und er möchte damit Folgendes deutlich machen. Das Johannesevangelium ist genauso wie die Genesis Wort Gottes. Er stellt es auf die gleiche Stufe. Die zweite Bedeutung ist, wie es in 1. Mose um die Schöpfung dieser Welt geht, geht es in Johannes um die Neuschöpfung in Christus. Ja, also dieser Gedanke wird hier weitergeführt und es signalisiert uns auch, dass das Neue und das Alte Testament zusammengehören. Ja, es ist eine Fortschreibung und eine fortschreitende Offenbarung. Und hier heißt es, im Anfang war das Wort. Was für ein seltsamer Einstieg. Und genau mit dieser Thematik und dieser Frage hat sich Goethe beschäftigt. Wieso Wort? Wieso nicht Sinn? Oder sonst etwas? Wieso steht da Wort? Im Griechischen heißt Wort Logos, das wisst ihr bestimmt, schon mal gehört. Das ist, kennt das Wort logisch. Ja? Logos heißt so etwas wie Sprechen, Botschaft, Wörter. Dieses Wort war den Menschen seiner Zeit gut bekannt, sowohl den Juden als auch den Griechen. Und die griechische Philosophie verwendete dieses Wort Logos, um etwas zu beschreiben, was einen göttlichen Ursprung, göttlichen Grund hat, auch um irgendwelche geistigen Inhalte zu vermitteln oder auch um über Weisheit zu sprechen. Ja, wenn man über Weisheit, über geistige Dinge oder über Göttliches gesprochen hat, hat man vom Logos gesprochen. Die jüdischen Theologen wiederum kannten auch etwas Ähnliches, das sie Memra nannten. Immer wenn Gott sich den Menschen offenbarte, sprachen sie von Memra, das offenbarte Wort Gottes. Also sind eigentlich Logos und Memra dasselbe. In beiden Kulturen. Ja? Und Johannes nimmt diesen Begriff und füllt ihn mit alttestamentlicher und christlicher Bedeutung. Und hier heißt es, das Wort, also im Anfang war das Wort, nicht ist das Wort. Also es hebt diese ewige Existenz des Wortes hervor, im Anfang. Die Frage ist natürlich, was für ein ewiges Wort hier gemeint ist, wovon ist hier die Rede? Im Anfang bezeichnet den Zeitpunkt, den Zustand, bevor Gott diese ganze für uns greifbare Materie, die sichtbare Schöpfung ins Leben gerufen hat. Es ist also der Zustand gemeint, bevor Raum und Zeit von Gott geschaffen worden sind. Im Anfang. Wir versuchen uns jetzt ein bisschen diesem Gedanken zu nähern. In Psalm 33, Vers 6 heißt es, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Die Himmel sind durch Memra gemacht, durch Logos. In Hebräer 11, Vers 3 heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also der gleiche Gedanke im Alten und im Neuen Testament. Diese Welt, die Schöpfung ist durch das Wort des Herrn entstanden. Und diese Bibelverse passen sehr gut zum Schöpfungsbericht in der Genesis. Und wir können daraus schon mal zwei Dinge ableiten. Erstens, dieses Wort ist göttlich. Es ist nicht geschaffen. Und dieses Wort war schon vor der Schöpfung da. Im Anfang war das Wort. Zum Zeitpunkt der Schöpfung war dieses Wort schon da. Und es heißt weiter in Johannes 1, Vers 1, und das Wort war bei Gott. Dieser zweite Teil dieses Satzes. Und dies bestätigt unsere Schlussfolgerung. Dieses Wort hat irgendwie Gemeinschaft mit Gott. Und gerade dieses Wort bei Gott, bei, heißt im Griechischen pros und meint so etwas wie, es hat Gemeinschaft mit Gott. Es ist nicht einfach nur in seiner Gegenwart, sondern es ist etwas, wo es eine Kommunikation, einen Austausch gibt. Es ist etwas Lebendiges. Das ist ja höchst interessant. Was ist das für ein ewiges Wort, das mit Gott kommunizieren kann? Wir ahnen schon, es ist kein gewöhnliches Wort, das wir verwenden, sondern es ist eine Person. Und Johannes verwendet ganz bewusst hier das Wort Logos, um auf etwas hinzudeuten. Dieses Wort ist göttlichen Ursprungs, es hat selbst Weisheit. Wir lesen in 1. Korinther 1, 22, ich lese den Vers 24, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es ist dieses Logos, was hier gemeint ist. Es ist eine Person. Es ist Kraft und Weisheit zugleich. Und der letzte Teil des ersten Verses in Johannes 1,1 bringt das zum Ausdruck. Und das Wort war Gott. Der griechische Satzbau betont hier besonders, dass dieses Wort alle Charaktereigenschaften und Wesensmerkmale der Gottheit besitzt. nicht einer Gottheit, sondern des einen Gottes. Das Wort ist eine Person und sie ist göttlicher Natur. Jetzt steht aber hier geschrieben, dass dieses Wort bei Gott war, also bei dem Vater. Es kann also nicht der Vater selbst sein. Es ist auch nicht der Heilige Geist, sondern eine Person, die mit dem Vater in Gemeinschaft ist seit Ewigkeit und auch selbst Gott ist. Und Johannes widerspricht hier ganz klar der Lehre des Arianismus, die sagte, dass Jesus dem Vater nicht ebenbürtig ist in seinem Wesen. Aber dieser Text sagt uns, dass Jesus, das Wort, kein geschaffenes Wesen ist, sondern selbst Gott ist. Und Ralf, du hast heute den Vers gelesen aus 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und mit unseren Händen angetastet haben vom Wort des Lebens. Man kann doch ein Wort gar nicht anfassen. Auch hier dieser Bezug, dieses Wort ist eine Person. In Johannes Kapitel 8, da heißt es, oder da wird beschrieben, wie Jesus mit den Juden spricht und er sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das ist Johannes 8, Vers 58. Da heißt es nicht, war ich, sondern bin ich. Also ich war schon immer da. Dieses bin ich ist von großer Bedeutung, denn Jesus offenbart sich hier den Juden als Sohn Gottes, als Gott selbst. Und zwar in aller Deutlichkeit, ohne irgendwelche Gleichnisse, irgendwelche Bilder, sondern ganz klar, ich bin. Das ist dieser Bezug ins Alte Testament, wo Gott sagt, ich bin, der ich bin, der Vater. Und die Juden haben diesen Hinweis verstanden, denn das war der Grund, dass sie ihn steinigen wollten. Die nahmen Steine und wollten ihn töten für diese Gotteslästerung, für diese Anmaßung. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Nicht nur das. Die Schrift lehrt uns, dass Jesus nicht nur vor Abraham existierte. In 1. Petrus 1, Vers 20 heißt es, er, also Jesus, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Schon vor Grundlegung der Welt war er da und wurde ersehen für dieses Werk. Und er selbst sagt über sich in Johannes 17, Vers 5, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wir sehen hier ganz klar die Vorzeitigkeit. Ja? Das versuche ich meinen Schülern beizubringen, was Vorzeitigkeit ist. Im Englischunterricht, wenn es um Past Perfect geht. Ja, es sind zwei Ereignisse in der Vergangenheit und eines ist davor, das ist das erste, das ursprüngliche. Und hier steht, die Herrlichkeit, die ich hatte, bevor die Welt ins Leben gerufen wurde, ehe die Welt war. Also er sagt hier ganz deutlich, Jesus, dass er vor der Welt existierte. Er ist das Logos, der eine Herrlichkeit beim Vater hatte. Und zu den Pharisäern sagte Jesus in Johannes 8, Vers 23, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Schon eine harte Aussage, aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass er aus einer anderen Dimension kommt, aus der Ewigkeit. Und die Irrlehren, die so immer wieder herumgeistern, versuchen gerade diese Dreieinigkeit Gottes oder auch die Gottheit Jesu zu leugnen. Zum Beispiel übersetzen die Zeugen Jehovas hier folgendermaßen. Das Wort war ein Gott. Das Wort war ein Gott. Das ist eine Irreführung über das Wesen Gottes. Denn wenn man das weiterdenkt, logisch, heißt es, dass die Zeugen Jehovas Polytheisten sind. Die glauben an verschiedene Götter. Aber das lehnt die Bibel ab. Und solche Falschübersetzungen leugnen die absolute Gottheit Jesu und die Dreieinigkeit. Im Übrigen, als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern erscheint und dem ungläubigen Thomas seine Nägelmale zeigt, was sagt er da? Johannes 20, Vers 28. Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Ja? Und Jesus hat ihn gewähren lassen. Ja, ich bin Gott. Du darfst auch das sagen. Ja? Mein Herr und mein Gott. Und somit haben wir eigentlich schon das Hauptthema des Johannesevangeliums ausgemacht. Es lautet ganz einfach Jesus Christus. Und das wird auch im Aufbau des Evangeliums sichtbar. Das Johannesevangelium beginnt mit Jesus Christus in Vers 1 und endet auch mit Jesus Christus. Da gibt es eigentlich sowas wie zwei Abschlüsse in Johannes. Einmal in Johannes 20, Vers 30 und Johannes 21, 25. Und in beiden Stellen geht es um Jesus Christus. Nichts anderes ist das Thema. Im zweiten Vers heißt es, dieses war im Anfang bei Gott. Ja, Johannes, was ist denn mit dir los? Wieso wiederholst du dich? Hast du vorher schon gesagt? Warum also diese seltsame Wiederholung? Diese Aussage wird bewusst noch einmal wiederholt, um keinen Platz für irgendwelche Irrlehren zu erlauben, um zu widersprechen, dass das Wort, also Jesus Christus, erschaffen sei. Beide, der Sohn und der Vater, existierten schon immer und haben keinen Anfang. Es gab in ihrer Existenz keinen Tag Null. Wie schon Jörg gesagt hat, wir denken oft von Ewigkeit in die Zukunft, dass das nie endet. Aber es gibt ja auch eine Ewigkeit in die Vergangenheit. Daran denken wir nicht so oft. Das ist schwer zu verstehen, das können wir auch gar nicht. Aber das sagt die Schrift. Und zum anderen soll hier betont werden, dass Jesus schon immer mit dem Vater eine Einheit war. Sowohl Vater als auch Sohn sind Gott, aber es sind nicht verschiedene Götter. Es ist ein Gott in verschiedenen Personen. Der Logos, das Memra, der Sohn Gottes ist der Ausdruck und das Ebenbild Gottes, wie wir an einer anderen Stelle in den Briefen lesen. Der Ausdruck und das Ebenbild Gottes. Und es ist nicht von ungefähr, dass der Islam und das Judentum die Trinität und die Göttlichkeit Jesu ablehnen, entschieden ablehnen. Aber wir lesen in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Er ist der Ausdruck und das Ebenbild Gottes. Er ist im Schoß des Vaters. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. In den ersten zwei Versen wird also die uranfängliche, einzige Existenz des göttlichen Wortes von Jesus Christus dargestellt. Und jetzt kommt ein kleiner thematischer Wechsel. Hier geht es eher ab Vers 3 um das Wirken Jesu vor seiner Menschwerdung. Und hier heißt es, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Wir lesen ja in der Genesis, dass der Geist Gottes über den Tiefen schwebte und Gott der Vater dann die Schöpfung wirkte. Und hier wird nochmal das letzte Puzzleteil ergänzt. Es ist nämlich der Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist, die diese Schöpfung zustande gebracht haben. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und in Hebräer 1 heißt es, durch den er auch die Welten gemacht hat. Da ist die Rede vom Sohn. Also durch das Logos, durch dieses Wort, durch Jesus Christus, hat der Vater das Universum ins Leben gerufen. Beachtet aber hier die Ordnung. Jesus ist das Mittel, durch das geschaffen wurde, der Ursprung aber allen Seins und der diesen Gedanken oder diesen Impuls gegeben hat, ist der Vater. Jesus ist also der Vermittler, aber der Ursprung des Lebens ist Gott der Vater. Und dieser Gedanke des Vermittelns ist ja auch für uns wichtig, für uns neutestamentliche Christen der Vermittler des Lebens, ja, auch im Hinblick auf die Erlösung. Ich gehe zum nächsten Vers, Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes führt hier ein Konzept ein, das er immer wieder jetzt im Evangelium verwenden wird. Wir haben Leben und Licht. Es sind solche Paare, Dualismen, mit denen Johannes arbeitet. Leben und Tod, Licht und Finsternis. Ganz klare, gut verständliche Bilder, mit denen er arbeitet. Und diese beiden Eigenschaften sind göttlicher Natur. Licht und Leben. Gott schenkt sie. Es ist gemeint, diese göttliche Lebenskraft und das göttliche Licht. Nicht einfach nur dieses Licht, das wir wahrnehmen, sondern göttliches Licht. Auch das Leben. Es ist ja das Wertvollste, was der Mensch besitzt. Wenn jemand das Leben verliert, so ist das tragisch. Das spüren wir. Hier heißt es aber, dass in ihm das Leben war. Nicht nur einfach Leben, wie wir es haben, sondern ein Leben, das von ewiger Kraft ist. Also nicht nur in unserer jetzigen Welt oder in unserer jetzigen Zeit, in unserer Realität, sondern auch in geistlicher Hinsicht. Und deswegen heißt es auch, wer an den Sohn Gottes glaubt, ja, der hat das Leben. Die Menschheit verdankt Gott ihr biologisches Leben. Aber der Christ, der wiedergeborene Mensch, verdankt ihm das geistliche Leben. Jesus ist das wahre Licht der Menschen. Und an Weihnachten wird dieser Vers oft gelesen. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Jetzt war es aber nicht so, dass in Israel ständig Dunkelheit war oder Sonnenfinsternis. Das ist hier nicht gemeint. Hier ist das Geistliche, das ewige Leben gemeint. Das biologische Leben, das wir hier genießen dürfen, ist nur ein Ausdruck dessen, dass es eine viel höhere göttliche Ordnung und Qualität von Leben gibt. Gott macht diese niedrige Form hier auf der Erde möglich durch seine höhere Form. Also das himmlische Muster, dieses Vorbild, ist im Prinzip so eine Vorlage für das irdische Leben. In 2. Korinther 4, Vers 6 ist ein schöner Vers. Da heißt es, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott hat diesem Licht geboten, dass es in die Finsternis hineinleuchtet. Diese Konzepte von Leben und Licht sind nicht wirklich neu, aber Johannes verwendet sie immer wieder und sehr intensiv, um seine Botschaft oder die Botschaft Christi weiterzugeben. Und er wendet sie vor allem speziell auf Jesus hin. In der Offenbarung lesen wir in Kapitel 21, Vers 23, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Hier wird der Bogen geschlossen. Der Kreis wird geschlossen. Vom Schöpfungshandeln, wo das Licht aufleuchtet, über das Leben Jesu, wo er Licht den Menschen brachte, den Seelen, und in der Ewigkeit ist Jesus das ewige Licht, die Leuchte. In 1. Johannes 5, Vers 20 heißt es, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also Johannes greift das immer wieder auf. Nicht, weil er selbst begriffsstutzig war, ja, weil er irgendwie langsam in der Birne war, sondern weil das so eine wichtige Wahrheit ist, die immer wieder betont werden muss, die immer wieder hervorgestellt werden muss. In Vers 5 heißt es, im letzten Vers für heute. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Jetzt habe ich immer gedacht, dass dieser Ausdruck am Ende, die Finsternis hat es nicht begriffen, die Welt gemeint ist, die eben das Licht ablehnt. Aber viele Ausleger sagen, dass dieses Wort begriffen eher mit bezwungen übersetzt werden müsste. Dann würde das so lauten, und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat das Licht nicht bezwungen. Also ist eher hier gemeint, dass das Licht stärker als die Finsternis ist. Es liegt ja im Wesen des Lichtes, die Dunkelheit zu erhellen. Selbst eine kleine schwache Birne macht sehr vieles deutlich, ja, wenn wir in die Dunkelheit leuchten. Das Licht vertreibt also die Finsternis. Und hier ist mit Finsternis auch im griechischen Text nicht einfach nur Dunkelheit gemeint, sondern der Zustand der Gottesfeindlichkeit, wenn wir Feinde Gottes sind oder fern von Gott sind. Damit, also das ist unter Finsternis hier gemeint. Nicht einfach nur, wenn wir das Licht ausschalten, sondern wenn wir fern von Gott sind. Dieser Zustand des Menschen, des unerlösten, verlorenen Menschen, der erinnert mich an diese tragische Geschichte, die ihr vielleicht mitbekommen habt, die sich jetzt in den Tagen ereignet hat. Dieser kleine Junge, der in Marokko in diesen Schacht gefallen ist. Hat das jemand mitverfolgt? Ja? Heute habe ich die Nachricht gelesen, dass dieser, also es war so, das war irgendwie ein Schacht und da ist dieser fünfjährige Junge, Rayan hieß der, glaube ich, ist da reingefallen. Und das war eine dramatische Aktion, man hat versucht, ihn zu retten. Man hat erstmal geguckt, ob er noch am Leben ist und er war am Leben. Und dann hat man beschlossen, dass man einen weiteren Schacht buddeln will. Und zwar, der war in einer Tiefe von 32 Metern, der Junge. Man wollte diesen Jungen befreien. Und man hat auch durch den Schacht, wo er reingefallen ist, auch eine Kamera durchgeführt und hat mit ihm kommuniziert und geguckt, wie es ihm geht und irgendwas runtergelassen, aber man konnte ihn nicht rausholen aus dieser großen Tiefe. Und dann hat man wirklich diesen Tunnel gegraben, hat dann einen Querschacht gebuddelt und ihn da rausgeholt. Und die Jubelschreie waren groß, als man das Kind rausgeholt hat, aber das Kind hat es trotzdem nicht geschafft. Es ist an diesen schweren, ich glaube, es war alles zusammen, diese 5 Tage ohne Essen und vielleicht auch gewisse innere Verletzungen. Dieses Kind ist leider gestorben, so wie wir heute in den Medien das vielleicht lesen werden. Und dieses Bild von der Finsternis ist vielleicht auch so ein Bild wie dieser Junge, der in diesem Schacht ganz tief im Innern saß. Keine Chance auf Rettung oder auf eigene Befreiung. 32 Meter tief. Was hat dieser Junge ausgestanden? Das ist schon, ja, da kriegt man Gänsehaut, wenn man überlegt, was das für eine schlimme Zeit für ihn gewesen sein muss. Und so ist auch der Mensch vor Gott, der Gott nicht anerkennt und verloren ist. Er kann sich selbst nicht befreien. Aber dieser Vers, und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen, ist eigentlich ein Mini-Evangelium. Hier ist eigentlich die gesamte Botschaft des Evangeliums in dem 5. Vers enthalten. Denn es sagt, das Licht wird aufleuchten im Reich der Finsternis. Wir wissen, das ist das Reich Satans. Und Satan und seine Untertanen, die werden sich diesem Licht widersetzen. Aber hier heißt es, und die Finsternis hat es nicht bezwungen. Die Finsternis wird nicht den Sieg haben. Das Wort Gottes wird gegen diese Widerstände siegen. Und das ist eigentlich eine großartige Botschaft und soll auch für heute erst einmal so das letzte Statement sein, die letzte Aussage, dass die Finsternis kann das Licht nicht besiegen. Dort, wo Gottes Licht aufleuchtet, da werden die Mächte der Finsternis vertrieben und besiegt. Wie es hier auch heißt, ich lese diesen Vers zum Abschluss, 2. Korinther 4,6, noch einmal. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und dann, in den nächsten Versen kommt dann die konkrete Darstellung der Ereignisse. Johannes fängt mit Johannes dem Täufer an, aber das werden wir uns dann bei Gelegenheit das nächste Mal anhören. Ja, das war eine kleine Übersicht über das Buch, über die Entstehung, über die ersten 5 Verse. Ganz gewiss könnte man alleine über den ersten Vers ganze Bücher schreiben. Man kann diesen Vers nicht ausschöpfen. Und das spüren wir alle. Und diesen Anspruch habe ich auch nicht. Aber es zeigt, was für einen großen Gott wir haben. Was für einen großen Gott wir haben. Und wir werden uns jetzt noch Zeit nehmen zum Gebet. Und ich schließe dann ab. Amen.